Und was wird nochmal aus Babyrobben oder sowas gewonnen?
Babyrobben.
Aus Robben oder sowas wird auch irgendein.
Also aus Hirschen.
Aus Wal.
Genau, Amberkrieg.
Amber. Ich habe irgendwie sowas Krankes gehört, dass Amber aus Wal oder so.
Amberkrieg, genau, das ist Walkotze, ja.
Ah, Walkotze.
Walkotze.
Ich bin ein Wal zum Kotzen. Schick ich da einen Arm rein.
Nee, bei Arm kommst du dann nicht mal an den.
Diesen Krabbelreiter. Wir brauchen den Jonas.
Nee, das. Also, wie kriegt man denn Wal zum Kotzen?
Ja, nee, es ist wohl so, dass das wohl an die Küste geschwemmt wird und dort wird es dann quasi eingesammelt. Ja, also.
Die haben keinen Brechwal irgendwo in der Fabrik stehen.
Nee.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Karma mit, wie immer, der sagenumwobene Maschine Carsten und mit mir. Herzlich willkommen. Wir haben heute zwei Gäste, auf die ich aufmerksam geworden bin, weil ich selbst Doc-Kunde bin, muss man dazu sagen. Ja, ich bin selbst Doc-Kunde. Es fängt schon wieder mit, ihr merkt es, also es fängt mit purem Schwachsinn an, es wird Richtung Ende wird es aber besser.
Manchmal.
Oder auch nicht, Richtung Ende wird es besser, aber es ist immer eine spaßige Runde. Herzlich willkommen hier die Gründerinnen, also Gründer und Gründerinnen von Essenzgarden, einem, erzählt doch selbst, was ihr tut. Was tut ihr?
Also wir sind Lina und Luca. Wir haben eine Nischenparfümerie in Mannheim mit Online-Shop hinten dran und noch einem zweiten Store in Heidelberg. Genau. Und
krass,
wir verkaufen Nischendüfte, Raumdüfte.
Erste Frage, was ist ein Nischenduft?
Ein Nischenduft kann man eigentlich ganz schön abgrenzen. Man kennt die klassischen Designer, Dior, Chanel und so weiter, was man im Douglas bekommt. Unsere Brands fokussieren sich nur auf Parfum. Also Designer, Dior, Chanel machen Taschen, Schmuck und so weiter. Genau, und unsere Brands machen nur Parfum. Das ist quasi der Unterschied.
Okay. Wir sind in einer selber, Nische. Das sind schon Marken, in Anführungszeichen, die aber nur Parfüm machen.
Genau.
Also kannst du mal einen nennen, dass ich die vielleicht kenne?
Sertchoff beispielsweise, Montal, das sind so die renommiertesten Häuser.
Das sind sogar so bekannte Marken, dass ich die sogar kenne.
Okay. Ja.
Creed cool. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das schon mal...
Aventus. Creed kennst du doch.
Ich kenne nur Apollo Creed.
Aber warte mal, Apollo Creed ist doch der Boxer.
Ja, klar. Geil. Geiler Spin-off auch.
Auf jeden Fall macht ihr ja aber nicht nur, also ihr verkauft ja nicht nur Parfüm vor Ort, was ich auch sehr cool finde, eure Stores sind sehr geil und sagen wir mal so, wann habt ihr den ersten Store aufgemacht?
Im September 2024.
2024, direkt den zweiten Store, aber du hattest mir mal im Vorgespräch gesagt, dass euer Online-Business tatsächlich noch mehr boomt als dieses Store-Wachstum, ne?
Ja.
Das Online-Business ist nämlich, was ich echt geil finde, ist, dass ihr ja aus Parfümen, die so nischig sind und die riechen echt wirklich so besonders, da sind teilweise Düfte, da denkst du stehst in einem arabischen Garten, der aus Oud besteht. Also es ist wirklich crazy. Oud, das ist ein sehr, ach Carsten, komm. Also Leute, ihr wisst ja alle, was Oud ist. Jeder weiß, was Oud ist.
Höre ich zum ersten Mal in meinem Leben.
Oud ist ein, egal. Auf jeden Fall, dass ein Stoff zum Beispiel sehr nischig ist und sich die Leute das nicht trauen. Es gibt ja dieses Side-Business Duftzwillinge, bedeutet, dass ja im Hintergrund Parfüm-Brands quasi kopiert werden. Mhm. Aber die machen das gar nicht mit Kopieren, sondern die machen in ihre eigenen kleinen Flakons diese Nischendüfte, die teilweise 600-700 Euro kosten, wo sich kein Mensch traut, diese ganze Flasche zu kaufen, sondern ab und zu mal für besondere Anlässe das Parfüm nutzen möchte.
Ihr kriegt das runter, ihr macht
brechen Sie es runter. Müsst ihr das abklären mit irgendwelchen Leuten, dass ihr die Düfte verkaufen könnt?
Ja, wir müssen immer mit den Marken oder den Vertrieben von den Marken, die müssen wir immer fragen. Dann holen wir uns die Genehmigung und also vor einem Jahr war es noch ein bisschen schwieriger. Da haben es ganz viele verboten, weil die einfach sagen, dass das hat halt nichts mehr mit Luxus zu tun, weil natürlich, die haben einen besonderen Flakon, besondere Verpackung und wir füllen das in ein minderwertigen Flakon quasi ab. Das wollten die nicht. Aber mittlerweile haben die gemerkt, dass halt eben ganz viele Kunden sich erst die 3 Milliliter kaufen und dann, wenn ihnen der Duft gefällt, kaufen sie sich halt doch die große Flasche. Und cool. Deswegen würde ich sagen...
Die kostet dann wirklich so 500 Euro?
Ja, muss nicht. Also wir fangen so bei 150 Euro an.
Für wie viele Milliliter?
100.
Okay.
Das geht ja voll.
Das finde ich auch, ja.
Warum habe ich dann eine 30 Milliliter für 250 bei euch gekauft?
Ja. Genau. Ja,
du hast die falsche Uhr am Handgelenk. Natürlich.
Frech. Nee, aber geil. Also ich habe tatsächlich 3-4 Parfüme von euch noch nie sowas gerochen, aus so Flakons, die du noch nie gesehen hast. Hast mir letztens, wie heißt es, Namos?
Genau, von Namos, den Irida, glaube ich, war. Das ist doch so,
macht ihr auch so eine Typberatung, wenn ich da jetzt hinkomme und sage, hier, hätte gerne ein Parfüm, was zu mir passt.
Ja, ja, klar, natürlich. Also wir schauen uns dich an, ne, hören so ein bisschen raus, was machst du, was ist so dein Alltag, für welchen Anlass suchst du was? Willst du einen Duft, den du jeden Tag trägst oder für verschiedene Anlässe, morgens, Mittag, Abend? Alles Mögliche. Also man kann sich dann wirklich eine schöne Garderobe aufbauen und klar, gehen wir da drauf ein, was du suchst, ja. Und
cool.
Eigentlich
auch selber im Laden drin?
Ja, also wir sind ein inhabergeführtes Geschäft, also zumindest das Mannheimer, was auch so der Hauptstore ist, sage ich mal. Und da stehen wir im Verkauf nach wie vor, weil wir sagen, uns ist es wichtig, dass die Beratung stimmt. Ja, wir haben im Moment noch nicht die passende Person gefunden, die wir in den Verkauf stellen wollen, wo wir sagen, hey, das geben wir ab. Deswegen machen wir es im Moment noch selber und uns macht es sehr viel Spaß, auch mit den Kunden zu interagieren und ja.
Wie kamt ihr darauf? Ich meine, habt ihr da jetzt irgendeine Affinität? Du musst doch ein bisschen was da, einen Geschmack haben, verstehen, sonst irgendwas. Wie wird man Parfümverkäufer?
Also tatsächlich war es unser gemeinsames Hobby als Paar.
Okay.
Wir sind zusammengekommen und er war schon in den Nischendüften drin. Ich habe immer Designer getragen, also ganz klassisch Chanel und so weiter.
Okay.
Und dann hat er mich zum ersten Mal mit in die Nischenparfümerie genommen. Und dann
in deine eigene oder in
Nein, in eine Nischenparfümerie.
Gibt es, ich habe gedacht, gibt es sowas?
Es gibt eine sie.
Ja, es jetzt. Gibt ganz viele.
Echt? Mhm. Aber wir machen keine Fremdwerbung, es gibt nur euch.
Ja, genau.
Es gibt nur die, es gibt
aber ihr seid die Besten.
Wir sind, ja,
es gibt Abstand, eine Essence Garden.
Ja, genau. Und da hat er mich dahin mitgenommen und dann war ich da auch so voll drin gefangen. Das ist dann wie eine Sucht. Also wenn du jetzt mal zu uns in den Laden kommen würdest, du kannst ja nicht mehr aufhören.
Ernsthaft?
Mm. Du kannst wirklich nicht, ich bezeuge es. Also ja. Ich bezeuge es.
Wo seid ihr in Mannheim?
Wir sind neben dem Dolce Amaro in der Elisabethstraße.
Ah, okay.
Direkt bei der Christuskirche, schräg gegenüber da, wo früher Engel und Völkers drin war.
Ja.
Und der Laden ist echt groß für eine Parfüm. Also
mein
beim Hauk nebendran, beim Metzger.
Chiropraktiker ist da in der Nähe. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin da ständig eigentlich. Der Mike. Grüße gehen raus. Bester Chiropraktiker der Welt.
Grüße Mike, ja.
Hammer, der Typ.
Ja, nee, also da, also tatsächlich.
Dolce Amaro, dann da, wo der Käseladen ist?
Ja, genau. Dann kommt der Metzger und direkt neben dem Metzger
sind wir.
Ja.
Gut, dann kann ich erstmal einen Käse holen, dann das Parfüm.
Ja, kannst von Käse zu Fleisch zu Parfüm. Das ist ja so. Habe ich letztens gemacht.
Habe ich für alle was für meinen Hund, für meine Frau.
Ich letztens mit einer Fleischtüte bin ich da und habe mir erstmal ein Parfüm geholt.
Kein Blauschimmelkäse dabei gehabt.
Nee, das war wirklich hart. Aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, weil was ich hatte früher, also jetzt bleiben wir mal wirklich beim Parfüm, ist ja das Thema heute. Ich habe früher immer Ombre Nomade von Louis Vuitton getragen oder Oud Wood von Tom Ford.
Ja.
Das sind ja so die absolut, hier, da wird schon genickt, Coach Bennett Baby. Was trägst du für ein Parfüm? Louis, was?
Mhm.
Louis Imagination ist auch ein Parfüm, was jeder kennt. Also, Carsten, komm, lass gut sein. Auf jeden Fall sind es Düfte, die wirklich fast
jeder kennt. Seit 30 Jahren
Postbottled. Egal wie, nein.
Doch.
Ein Mann deines Formats. Ich will nichts gegen Boss sagen. Boss ist eine coole Marke, aber Boss Bottled?
Das riecht das ist mega gut. Jeder sagt, ich rieche gut.
Kommt vielleicht bei meinem Haupttyp, was auch gepasst hätte? Davidoff Cool Water.
Ja. Das hatte ich ganz früher. Aber nur, weil ich so aussehen wollte wie der Typ, ja, vielleicht hilft das Parfüm.
Davidoff Cool Water oder
geilste Werbung
überhaupt. Oder Jean-Paul Gaultier.
Nee, weißt du, was ich noch hatte? Das ist echt ganz arg schlimm. Da kriege ich heute noch Nasenkrebs, wenn ich dran rieche.
Yeah.
Job, das
ist auch,
das Pink
also
Job.
Carsten.
Grausam.
Carsten, du musst, finde ich. Ich finde,
wie ein schwuler Monschischi.
Ein guter Duft ist was ganz Krasses. Ich meine, Du vergisst nie die Leute, die besonders gut oder besonders schlecht riechen.
Ja.
Die beiden Sachen vergisst du einfach nicht. Und wenn jemand einen besonderen Duft hat, sage ich, also ich finde, das ist was, das heraussticht viel mehr als Kleidung. Viel mehr als eine krasse Uhr. Wenn jemand einen krassen Duft hat, egal ob Mann oder Frau, also für mich ist es das eins der schönsten, mit Zähne eins der schönsten Zeichen.
Ich muss da mal vorbeikommen. Ich finde die Idee cool, habe ich noch nie drüber nachgedacht, zu verschiedenen Anlässen ein anderes Parfüm. Ich nehme ja immer das Gleiche. Ja?
Nee, du kannst auch was. Zum Beispiel hier, also habe ich ja durch euch so ein bisschen auch gelernt, so im Gespräch, was mir gefällt, was nicht. Du hast ja immer, so habe ich das verstanden, du hast eine Kopfnote, du hast eine Herznote und du hast eine
Basisnote.
Erzähl gerne mal, wie funktioniert Parfüm?
Okay, also man hat eine Kopf-, Herz- und Basisnote. Und es ist ja so, dass wenn du, also Parfüm ist ja immer mit Alkohol.
Mhm.
Und wenn du das aufsprühst, dann verdampft der Alkohol mit der Zeit. Und so entwickelt sich auch ein Duft. Also du hast zum Beispiel am Anfang ganz oft so zitrische Noten, zum Beispiel Limette, Bergamotte, Zitrone. Mhm. Das heißt, ein Duft riecht am Anfang meistens eher ein bisschen frischer. Und dann geht es über in die Herznote. Da haben wir dann oft so eher florale Sachen, zum Beispiel eine Rose oder Veilchen, sonst irgendwas. Und dann am Ende hast du quasi den Duft so, wie er ist. Also sagen wir mal nach so 2 Stunden, wie der Duft auf der Haut ist. Da, so ist er dann wirklich. Da hast du dann ganz oft zum Beispiel Oud. Das ist übrigens ein Adlerholzbaum und der wird mit einem Pilz befallen. Und Oud ist auch der teuerste Duftstoff der Welt. Genau, Oud-Düfte.
Deswegen kenne ich nicht.
Und was wird nochmal aus Babyrobben oder sowas gewonnen?
Babyrobben.
Aus Robben oder sowas wird auch irgendein...
Also aus Hirschen,
aus Wal.
Genau, Amberkrieg.
Amber. Ich habe irgendwie sowas Krankes gehört, dass Amber aus Wal oder so.
Amberkrieg, genau, das ist Walkotze, ja.
Ah, Walkotze.
Walkotze.
Ich bin ein Wal zum Kotzen, schicke ich da einen Arm rein.
Neben dem Arm kommst du dann nicht mal an den
diesen Krabbelreiter. Wir brauchen den Jonas.
Nee, das, also wie kriegt man denn Wal zum Kotzen?
Ja, nee, es ist wohl so, dass das wohl an die Küste geschwemmt wird und dort wird es dann quasi eingesammelt. Ja, also.
Die haben keinen Brechwal irgendwo in der Fabrik stehen.
Der wird den ganzen Tag mit rumgefüttert. Das ist so bescheuert. Aber das ist schon spannend, auf was du musst mal andersrum überlegen. Ich meine, wir alle haben ja den Film Das Parfüm geguckt und da haben wir alle so ein bisschen verstanden.
Oder das Buch gelesen,
da haben wir alle grundlegend verstanden, wie das ungefähr funktioniert, um Parfüm zu machen. Ich war da mal in Südfrankreich in so einer Parfümerie.
In Grasse?
Das heißt, ja, in Grasse tatsächlich auch. Fragonard.
Ja.
Fragonard war ich in dem Herstellungsprozess. Und wie die das auch zeigen, ne? Du kannst zum Beispiel du kannst Rosen als Beispiel, kippst du in Wasser, kochst die durch das Kondens, dann kochst du sie in einer anderen Flüssigkeit, dann weiter Kondens und irgendwann dieser letzte Tropfen aus dem Kondens, der dann rauskommt, ist das erste Voröl, dann wird es gekeltert und gefiltert und dann hast du irgendwann einen Parfümtropfen. Das heißt, du brauchst tausende von Tonnen an Rosenblättern, um irgendwie eine Flasche zu bekommen der Essenz. Dann hast du die Essenz und aus den Essenzen machst du dann ein Parfüm mit Herz, Kopf und Basisnote. So. Und was ich so krass finde, ist, dass die dann irgendwann herausgefunden haben, dass du eine Lilie zum Beispiel nicht kochen kannst. Eine Lilie musst du vorher in Fett einlegen. Und die legst du dann ganz vorsichtig in Fett ein. Und da gibt es ein spezielles Verfahren, die da so drauf zu heben. Wenn du die nämlich zu fest drückst, duftet sie nicht mehr. Du musst die dann da draufheben, dann cremst du die in Fett ein und dann irgendwann, wenn das Fett vollgesogen ist mit den Duftstoffen, dann fängst du an, dieses Fett auszukochen und daraus das zu gewinnen. Und ich finde das so krank. Wie kommen Leute erstens da drauf? Tut er doch
im Film aus den Leichen quasi
genau,
den,
ja.
den
genau, richtig. Den Duft. Deswegen macht er das mit dem Fett.
Wie geht die so ein?
Weil das ist, glaube ich, die Königsklasse, aus dem Fett dann diese Duftstoffe zu kreieren. Und das finde ich so crazy, dass es irgendwann mal einer probiert hat, Walkotze, die am Strand angespült wurde, in so ein Verfahren reinzubringen und Amber zu gewinnen. Und das ist so der krasseste Duft oder das mit dem pilzbefallenen Baumrinden. Hä? Wer kommt da drauf?
Wer hat die erste Auster gegessen?
Auch ein krasses Ding. Wer hat die erste Auster gegessen? Ja, tatsächlich. Aber wir sind bei Düften, Carsten. Wie riecht eine Auster?
Nach Meer.
Nach Meer, würde ich auch sagen, ja.
Wir haben auch Düfte, die genauso riechen, würde ich sagen. Nach Meer, so dieses salzige Seetang. Das sind so,
ja, wieso haben wir riechen auch Seeleute? Mehr.
Nee, das ist wirklich, also ist eine sehr beliebte Duftrichtung, das nennt sich dann aquatisch, ist im Designerbereich dann ein bisschen kommerzieller verpackt, das Ganze. Im Nischenbereich kannst du wirklich riechen, wie das Meer riecht. Ja?
Also das ist so, das ist krass.
Wirklich, ja. Ich heute aquatisch.
Ich finde das schick.
Finde ich gut. Wäre vielleicht für meinen Segelton.
Ja, nee, da riechst du ja sowieso schon nach Meer, aber stell dir mal vor, du bist eingeladen auf einer Bergparty und bringst das Meer mit. Weil du bist auf irgendeiner Alm und du riechst nach Meer. Wie geil ist denn der Move? Das ist tatsächlich, bringt ihr mich immer mehr auf die Idee, dass wirklich.
Du brauchst mehr Düfte.
Nee, nicht erstens das, aber zweitens, dass der Duft wie ein Kleidungsstück ist.
Ja,
also. Freund von mir wird 60 in 2-3 Wochen, dem schenke ich so einen Duft. Ich brauche einen Duft für einen 60-jährigen
Professor. Kommst du vorbei, bekommen wir hin, ja. Es kommt dann natürlich immer drauf an, was es für ein Typ ist, aber man kann mit seinem Duft auch viel ausdrücken. Ne? Du kannst auch dafür sorgen, dass der Duft vor dir im Raum ist. Es geht auch, ja, indem du halt was entsprechend Starkes nimmst.
Das dann würde ich gerne haben,
schon. Lichtgeschwindigkeitsduft.
Nee, das war.
In 5 Minuten kommt Carsten.
Kommt doch an, wenn der Wind steht. Und wie kam, also erstmal, ich habe sehr viele Fragen. Vor allen Dingen die erste Frage, die mir gerade brennt, aber ich will euch natürlich nicht auf euch als Paar reduzieren. Wie funktioniert das? Funktioniert das gut, dass ihr zusammenarbeitet als Paar? Ergänzt ihr euch oder streitet ihr euch auch manchmal?
Also wir ergänzen uns schon sehr gut.
Deine Frage. Die ist für dich.
Wir ergänzen uns schon sehr gut. Wir haben beide unterschiedliche Stärken und Schwächen und damit kommen wir auch sehr gut klar. Ich würde auch sagen, dass wir das Paar sind, das das kann. Also dieses 24/7 aufeinander und so, das funktioniert. Aber klar, also wir diskutieren eigentlich auch den ganzen Tag. Also weil wir sind total unterschiedlich, auch unterschiedlich aufgewachsen und von der Art auch sehr anders. Es funktioniert. Aber man diskutiert halt viel und damit muss man sich halt irgendwie so abfinden.
Wie lange seid ihr schon zusammen?
4 Jahre.
Und seit 2 Jahren habt ihr den Laden?
Ja.
Spricht ja dafür, dass es funktioniert.
Ja,
was habt ihr vorher gemacht?
Ja. Ich habe Tourismus studiert tatsächlich.
Nicht schlimm.
Ja, nee.
Aber du sagst es, du sagst es gerade so.
Ich dachte, das kommt was ganz
Sorry, ja, ich muss dir nicht sagen, Kast, es tut mir leid, aber ich habe Tourismus studiert.
Ja, nee, ich habe es quasi nicht fertig gemacht, deswegen ist es immer so ein bisschen unangenehm.
Null. Also Mark Zuckerberg hat auch sein Studium nicht fertig gemacht.
Alle großen Bill Gates.
Nur ich Vollidiot.
Was auf der BA. Also.
Ja. Beim Master nicht.
Stimmt.
Erzähl
stimmt,
weiter.
Tipps zurück. Ja, okay, Tourismus.
Ja, ich habe Tourismus studiert. Ich habe da in so verschiedenen Bereichen gearbeitet neben meinem Studium, aber das hat mir jetzt nicht so gefallen. Und Luca hat dann irgendwann zu mir gemeint, ey, du hast jeden Tag schlechte Laune, es funktioniert nicht mehr. Versuch's mal mit so einem Fernstudium und geh mal in Engelhorn in Verkauf. Das war eigentlich deine Idee.
Hast du das in deiner Freundin gesehen?
Genau, ich hab gesehen, dass sie, ich habe sie im Engelhorn generell im Verkauf gesehen, Kundenberatung und so dieses, also ich habe in ihr schon ein Stück weit eine Verkäuferin gesehen. Und da wir hier in Mannheim Engelhorn haben, dachte ich, ey, das ist vielleicht was ihr mehr Spaß macht. Genau, dann hat sie genau das gemacht.
Warst du denn im Engelhorn? Ja. Engelhorn ist ein Modehaus hier bei uns in Mannheim.
Ja, ich war.
Das Modehaus.
Ja, nicht nur eins, sondern du hast recht, das Modehaus. Ja,
genau. Ich war da als Werkstudent dann quasi und ich habe es geliebt. Es hat mir so Spaß gemacht.
Wirklich?
Ja, ich habe es wirklich geliebt. Krass. Also klar, cool. Ist natürlich manchmal ein bisschen mit Mitarbeitern oder mit Kollegen ist im Engelhorn natürlich was anderes als jetzt bei uns. So. Aber grundsätzlich, das Verkaufen hat mir Spaß gemacht. Dann war ich in der Wäscheabteilung und das ist halt Luxuswäsche. Das ist schon cool von den Kunden
auch
her.
Auch cooles Klientel wahrscheinlich. Ja. Auch vor allen Dingen, glaube ich, auch ganz entspannt. Ich glaube, wenn du dann nur mit Damen zu tun hast, die wissen, dass sie für ein spezielles Thema jetzt auch hinkommen,
ja.
Finde ich, glaube ich, auch schön, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist wie jetzt mit Männern, die jetzt ausschließlich in die Schuhabteilung für halt geile Luxusschuhe kommen. Da weißt du auch, dass das Klientel gescheit ist, ja, genau. Weil die ja auch Geld da lassen wollen.
Ja, aber es war auch cool. Es waren super inspirierende Kunden. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Hast du da ein Wäschehaus?
Ja. Genau, im Wäschehaus.
Wo ist das Wäschehaus nochmal?
Das ist
an der Seite, wo das Le Coq auch ist.
Ja, wo das.
Coq au Vin.
Ja, nebendran.
Aber es gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Ja, das hieß. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ach, das ist das Wäschehaus.
Ja, genau. Ist auch relativ groß eigentlich. Das ist ein Strumpfhaus. Nee, das ist noch eins nebendran.
Es gibt auch ein
Strumpfhaus. Es gibt noch, ja.
Es
gibt auch ein Strumpfhaus.
Krass.
Das Strumpfhaus hat zum Beispiel.
Aber Wäschehaus ist nur für Damen.
Nein, da gibt es auch eine Herrenabteilung. Ja.
Sonst würde ich ja nicht kennen.
Du kaufst deine Unterhose im Wäschehaus.
Nein, ich kaufe natürlich meine Unterhosen bei Jungfeld. Ja.
Von Jungfeld macht tatsächlich die
geile besten, Unterhosen.
Also wirklich geile Unterhosen. Also von Jungfeld wirklich, muss ich sagen, mega. Erzählen weiter.
Weißt du, das ist meine Idee, war diese Unterhosen herzustellen. Ernsthaft. Die haben ja früher Socken gemacht und ich habe gesagt, ey, wäre doch geil, wenn die Unterhose die gleiche Farbe hätte wie die Socken.
Echt?
Und dann habe ich so lange drauf rumgemacht, ja, also ich bin da beteiligt, bis die diese Unterhosen hergestellt haben und die verkaufen sich mega.
Geil.
Und ich bin der größte Kunde.
Geil.
Hammer.
Und du warst dann im Wäschehaus und du fandst die Kundenstruktur ziemlich ansprechend, ja. Weil es halt einfach irgendwie auch einen Purpose hatte.
Ja, also dieses Verkaufen, das hat mir so Spaß gemacht, ich bin so da drin aufgegangen. Aber natürlich ist es auch nicht mein Ziel gewesen, jetzt mein Leben lang im Engelhorn im Verkauf zu sein. Also ich wollte schon mehr. Und dann weiß ich gar nicht, wie es richtig dazu gekommen ist. Wir waren in Mexiko, das weiß ich noch, im Urlaub. Und da habe ich dann auch so überlegt, okay, was mache ich nach meinem Studium? Also ich war so in so einer Identitätskrise so ein bisschen. Und dann hat Luca gemeint, weil ja so Parfüm unser Ding war und wir immer in die Parfümerien gegangen sind zusammen und einfach immer ja die Kundenseite erlebt haben, hat er gemeint, hey, hättest du vielleicht Bock, mit mir sowas zu machen? Und dann haben wir einfach mal angefangen.
Wie süß. Voll sweet, ja.
Warum habt ihr keine Wäsche verkauft?
Ich weiß nicht, das war jetzt nicht so dein Ding, oder?
Also genau, es war natürlich...
Ja nicht ihr die sind ja nicht privat in das Wäschehaus und haben gesagt, was könnten wir für Wäsche anziehen, sondern die sind privat zum Parfümerie-Nischenladen und haben gesagt, was für Düfte.
Ja, aber sie hat ja eine Experience als Wäscheverkäuferin und wenn ihr das gefallen hat, wäre dann eine geile Idee, Wäsche und Parfüm.
Ja, aber ich glaube, der Markt für Kleidung oder auch Wäsche ist nochmal ein Stückchen schwieriger. Also man muss auch dazu sagen, dass Nischendüfte seit... 3-4 Jahren einen ziemlichen Hype erleben. Okay. Also es ist ein sehr attraktiver Markt, in dem wir uns da bewegen. Und ich wenig Retourenquoten und bei Kleidung verschiedene Größen und Rücksendungen, ja, und das Ganze macht, glaube ich, nicht ganz so viel Spaß wie bei uns. Also wir haben eine Retourenquote von, ich glaube, 0,3% oder so.
Ich glaube, also bei B2C hast du fast im Retail-Klamottenbereich hast du fast 30%
oder so. Genau.
Also ja, und du kannst sie fast wegschmeißen. Also dieses Aufarbeiten, also es gibt nichts Schlimmeres als Textil, also die Retouren zu bearbeiten. Ich hatte ja mal ein Fulfillment-Unternehmen, wir haben alles gemacht außer Fashion, weil da brauchst du einen, der das nochmal aufbügelt, der das nochmal hängt. Also ganz, weiß man, dass ganz viele Firmen es einfach wegschmeißen, verbrennen. Also die haben echt so Verbrennungskammer, wo sie das Zeug reinwerfen und sagen, das ist billiger, als das wieder in den Sales-Prozess zurückzuführen. Das ist ein Riesenthema.
Unfassbar.
Mhm. Und dann ist, sag ich mal, Lagerkapazität auch so ein Thema. Parfum ist quadratisch praktisch gut. Das hast du bei Kleidung nur bedingt. Ja,
wenn das ist auch alles kein Saisonartikel in dem Sinne.
Genau, sag ich mal, die Sommerkollektion aus dem Jahr, nächstes Jahr ist die dann vielleicht schon wieder out oder wie auch immer. Das haben wir bei Parfum nicht. Also die, wir verkaufen dieses Jahr dieselben Sommerdüfte wie nächstes Jahr. Das interessiert uns nicht, wenn der Artikel 1-2 Jahre steht, so gesehen. Ja, das waren alles so. Klar, und vom Ding her ging es halt aus dem Hobby heraus.
Ja, euren Online-Store, bestückt ihr den vom Laden raus? Das heißt, ihr habt irgendwo ein Lager für alles oder habt ihr das ausgesourced? Oder
wie, genau, also wir haben aktuell noch ein Lager für alles. Müssen jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr uns mal Gedanken machen, wie wir es generell lösen, weil die räumlichen Kapazitäten kommen da langsam an ihr Limit. Und
Verhältnis stationär zu online?
Online sind 60-65%.
Okay.
Aber man muss auch dazu sagen, wir haben 2 stationäre Geschäfte und trotzdem, genau, und trotzdem ist 60% online. Also
aber euer Fokus ist dann auch eher, wollt ihr also ein Omnichannel-Anbieter sein oder sagt ihr, keine Ahnung, wir lassen es bei 2 Flagship-Stores und gehen dann stärker in online rein? Oder was ist da der Plan?
Ja, also Heidelberg war eher so eine spontane Entscheidung, dass wir das noch machen. Und ich glaube, wir würden jetzt nicht noch einen dritten Laden eröffnen, oder? Nee. Einfach. Nee, wir haben da einfach jetzt nicht so
die Kapazität. Das wird später ausdiskutiert. Ja.
Also, weiß nicht, wenn jetzt eine Person kommt, die sagt, die macht das mit uns, dann okay, sag niemals nie. Ich frage,
ein Franchise aufzubauen zum Beispiel.
Ja, das haben wir uns auch schon überlegt.
Weil der Store sieht nach Franchise aus. Das sieht aus, wirklich, es gibt so zwei Stores in Mannheim, die für mich nach Franchise-Potenzial aussehen. Das ist einmal das Kuiper, das ist ein Café von Freunden von uns.
Ah, das habe ich gesehen. Kann es sein, ist das auf der, da wo es Q6, Q7,
genau, Richtung Wasserturm auf der rechten Seite? Genau, das ist gelb. So Gelbtöne, Limettentöne innen drin.
Was kann das? Was?
Ich schwöre es dir, und das meine ich wirklich, ich habe noch niemals so kranke Backwaren gegessen wie da. Ehrlich? Die machen eine Art von Käsekuchen, wenn du den in deinen Mund bekommst, zerschmilzt der. Du kannst den nicht mal kauen, weil der wie eine Form von cremigem Sirup, der nicht so süß ist, in deinem Mund zerfließt. Die machen so, das heißt Media Lunas. Das ist, eigentlich ist es eine Art von Buttercroissant. Aber das ist, jede Croissant-Blätterteigschicht ist wie Pudding. Das kannst du nicht erklären. Also es ist unfassbar, was die an krankem, geilen Bäckerscheiß machen. Und da drin, der Laden an sich sieht halt einfach so aus, als könnte der jetzt auch in Berlin sein.
Ich habe gedacht, ich bin letztens dran vorbeigelaufen und gesagt, das ist eine Kette.
Genau. Ja. Das ist nur ein Laden. Krass. Aber die denken natürlich darüber nach, das jetzt auch so zu machen. Aber das Gleiche habe ich auch bei euch gedacht.
Was spricht gegen Franchise?
Ja. Weil es ist ja geil, was ihr macht. Die Stores sehen geil aus bei euch. Ihr habt nur kranke Düfte, die ich nirgendwo bekomme. Okay, so ein Namos-Duft kriegst du vielleicht noch irgendwo geordert. Aber da kommt ja auch keiner drauf, da speziell auf diese Seiten zu gehen. Niemand bietet doch diese nischigen Düfte an.
Also es ist tatsächlich ein größerer Markt, als ihr jetzt eventuell vermuten würdet. Also wir haben auch in Mannheim vor Ort Konkurrenz. Dann geht's in Heidelberg weiter, Frankfurt, Darmstadt. Also es gibt schon Nischenparfümerien. Sag ich mal, das hat man vom Ding her auf dem Schirm, wenn man in der Nische drin ist. Also so die Nischenfreaks.
Aber sind die auch fancy? Also ich kenne jetzt 2, 3. Wenn ich drüber nachdenke, denke ich, dass das Nischenparfümeries sind. Ja. Und
altbacken, die ich kenne.
Wollte ich gerade eben sagen, das sind oft so Inhaber geführt seit 70 Jahren. Die haben halt eine Parfümerie vor 70 Jahren aufgemacht und die haben auch Mainstream und haben auch ein paar ausgefallene Sachen, aber die sind nicht fancy, da würde ich jetzt nicht reingehen.
Genau, das Ausgefallenste, was da ist, ist von Etro, so ein Fiori von früher. Dann hört es aber auch auf.
Ja. Nee, also das haben wir ja auch beobachtet. Also für uns war es auch schwer, wir waren ja jahrelang Kunden, wir haben was Cooles gesucht.
Das meine ich,
im Umkreis. Deswegen haben wir jetzt das Coole geschaffen, was uns gefehlt hat. Also das, daran fehlt es schon noch in Deutschland. Aber
das liegt doch eigentlich vor dem Trend. Jetzt guck, mein Sohn, der ist 17, ja, und der mag ja auch Parfüm und seine Jungs und so weiter, die legen da echt viel Wert drauf, ne? Vielleicht mehr Wert als wir das früher. Früher, wenn du sagst, da hast du Cool Water, das fällt fertig aus, die Maus, ja. Und aber die würden ja nie in so eine Uralt-Parfümerie reingehen. Ja, es ist überhaupt nicht böse gemeint, ja. Aber wo sie einfach sagen, da kauft die Mutter meiner Mutter ein, ja, da will ich nicht gesehen werden, ja. Aber wenn du dann so einen fancy Laden machst, wenn du mal guckst, weil dieses Aqua di Parma und so, wie die verpackt sind. Also es gibt ja schon spezielle Parfüms, die genau auf diese Zielgruppe zugehen. Aber ich kenne keine Parfümerie, die das macht. Ja, wenn du zum Beispiel guckst im Bereich Kosmetik zum Beispiel, ja, also meine Tochter, ja, die schwört auf Sephora. Ja, die flippt da aus. Die war jetzt mit meiner Frau in Paris. Das ist der größte europäische Sephora-Laden. Der hat bis 23 Uhr auf. Ich glaube, die war von morgens bis abends da drin. Ja, es ist ja im Prinzip nichts anderes als Douglas, nur auf fancy und geiler gemacht und andere Marken drin. Und meine Tochter wird nie zum Douglas gehen, ja, weil das ist, Mama und Oma gehen zu Douglas, sie geht zu Sephora. Und das vielleicht ähnlich bei euch übersetzt, ja, weil Douglas ist ja auch keine Nischenparfümerie, aber es gibt ja einige. Aber gibt es eine Nischenparfümerie-Kette?
Gibt es tatsächlich seit Neuestem in Deutschland. Okay. Beziehungsweise es gibt Ketten, ja, es gibt Filialisten, das sind so auch klassische Parfümerien, wie man sie von früher kennt, die jetzt halt Nische mit reinnehmen. Ja, das ist so, davon gibt es einige in Deutschland, die haben teilweise auch bis zu 100 Filialen. Mhm. Wir haben jetzt neu in Deutschland Skins, die kommen aus Holland, Frankfurt, in Hamburg haben sie jetzt eröffnet. Die wollen jetzt genau das machen, die wollen den deutschen Markt eben so ein bisschen erobern.
Machen die auch viel online?
Ja, die machen sehr viel online. Das Thema, was man im Nischenbereich nur hat, warum das nicht so einfach ist, einfach Store, sich coole Städte rauszusuchen und los geht's, sind eben diese alteingesessenen Parfümerien, weil die Marken wollen selektiv bleiben. Das heißt, die Marken sagen, ich möchte nur 50 Türen in Deutschland, 100 Türen in Deutschland und. Mhm. Oder sie sagen, ich möchte nur eine Parfümerie pro Stadt. Also diesen Faktor gibt es, der das so ein bisschen eingrenzt. Also ich kann jetzt nicht nach Frankfurt gehen, da gibt es schon 3 Parfümerien, ich mache jetzt die 4. auf und ich sage, ich will die Marke, da sagen die nee.
Krass.
Und dann haben auch die alteingesessenen Parfümerien auch noch Mitspracherecht. Ja? Das ist auch ein großes Thema.
Du lachst gerade so.
Ja,
warum lachst du so?
Also uns wurde es auch nicht leicht gemacht. Ja? Wir haben hier in Mannheim eröffnet, wir kamen nicht aus der Branche, wir wussten nicht, dass es sowas wie Exklusivverträge oder sowas gibt.
Ja, ja? Und?
Wir haben dann die Marken angefragt und dann hieß es, okay, machen wir. Bis die andere Parfümerie, die es hier seit 30 Jahren gibt, das spitz bekommen hat und dann gesagt hat, nee, möchte ich nicht.
Darf man die nennen?
Würde ich jetzt nicht. Lassen wir mal aus. Es spielt auch keine Rolle. Das gibt es in jeder Stadt, gibt es diesen Fall. Ja. Mhm. Ja. Das ist wirklich nicht ohne. Und dann gibt es halt so, dann sagt die, okay, Karlsruhe wäre dann okay von ihrer Seite aus, aber in Karlsruhe gibt es ein anderes Geschäft, und dann geht es halt drum, welche Marken kriegen wir, welche
Karlsruhe,
Marken. Karlsruhe,
um ein Parfüm zu verkaufen.
Ja,
das
ja.
ist doch krank.
Ja, ja. Also das Karlsruhe? Ist schon.
Mann, von der Entfernung her. Warst du
gegen Stuttgart?
Von der Entfernung her, überleg dir mal.
Das ist schon nicht ohne.
Ihr dürft einen Store aufmachen, aber eine Dreiviertelstunde weg von hier, sonst geht dir gar nichts.
Aber genau. Wenn ich mal diese Marken, die diese Parfüms herstellen, ist das, sag mal, ein großer Konzern, der verschiedene Marken hat, so wie LVMH, oder ist das eine kleine?
LVMH.
Die meine ich, genau. Ja, ich bin Legastheniker.
Louis Vuitton, Moët Hennessy.
Du bist eine Maschine.
Moët Hennessy.
Wird immer besser. Ja. Oder sind es kleine, wie kann ich mir das vorstellen, also die Hersteller oder hinten dran? Normalerweise gehört ja alles irgendwie Unilever, Procter Gamble, hau mich tot. Ja? Wie ist es im Parfüm?
Also es sind kleinere Coty, Labels.
Ist das ein Player?
Ja, unter anderem. Also es gibt größere Player, aber die spielen, würde ich sagen, eher eine untergeordnete Rolle. Mhm. Es sind schon die Marken an sich, die auch alleine stehen, ja. Und sag ich mal, sind schon kleinere Unternehmen, wenn man es so möchte. Mittlerweile sind die aber auch auf der ganzen Welt vertreten, haben, was weiß ich, weltweit 300, 400, 500, 600, 700 Stores oder ne, Verkaufsstellen. Also da ist an sich schon Power da. Man muss dazu sagen, es gibt noch Distributore. Mhm. Das heißt, wir haben in Deutschland quasi 3, 4 große Distributoren, unter denen die vertreiben quasi ein bestimmtes Markenportfolio.
Du kannst es nicht direkt kaufen, du musst über den gehen.
Genau. Und da gibt es eben verschiedene, manche Marken kriegt man direkt, ja, über die, weil die noch so klein sind oder weil die das halt selber machen wollen und viele sind halt bei den Distributoren. Also das ist auch noch so ein Faktor.
Aber gibt es da auch Messen, wo ihr hingeht und sagt, ich suche mir jetzt speziell mal was Neues, was da nicht so der Mainstream ist, also quasi die Nische in der Nische?
Ja, voll.
Der sich auch noch freut, dass er jemanden hat, der sein Parfüm kaufen will.
Ja, absolut. Also wir waren jetzt erst im Mai, waren wir in Mailand. Das ist die größte Parfümmesse der Welt.
Wie heißt die?
Essence.
Okay.
Nein. Essence, echt?
Essence, ja.
Habt ihr das gewusst und euch deswegen Essence Garden?
Nein.
Nein, wirklich? Nee, wie kamt ihr auf Essence Garden kurz?
Soll ich ehrlich sein?
Ja, sei ehrlich.
Ja, wir haben Chatty gefragt.
Nein!
Doch, wir haben Chatty gefragt. Nein. Uns ist nichts eingefallen.
Weil der Name ist geil, Essence Garden.
Ja, wir wollten halt, also der alte Laden, wir sind ja umgezogen, in dem alten Laden hatten wir so eine Vision mit so ganz vielen Pflanzen und das soll so ein bisschen wie so ein Garten halt aussehen.
Quasi wie unser Podcast-Studio.
Ja, genau. Ja. Wir hatten auch so einen grünen Boden und so und das hat schon Sinn gemacht. Jetzt im Nachhinein würden wir es, glaube ich, nicht nochmal machen. Nee, egal. Aber uns ist nichts eingefallen. Wir haben uns so oft in die Haare gekriegt wegen diesem Namen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir fragen jetzt Chatty. Und der hat dann halt Essence Garden gesagt.
Essence Garden ist ein geiler Parfümerienname. Ohne Spaß. Das finde ich ist sehr zutreffend.
Schützt ihr da?
Oh mein Gott, ihr müsst den Namen schützen.
Das ist ein Wunderpunkt. Ich glaube, wir würden ein Problem bekommen, wenn wir es versuchen würden, den zu schützen. Weil es gibt ein Unternehmen, also es gibt eine Parfummarke, die steht im DM und Rossmann und so weiter. Und die heißen Essential Garden. Und es ist dieselbe Wir wussten das nicht, wir haben es auch erst im Nachhinein rausgefunden. Also es könnte sein, dass wir da nochmal...
Das ist auch ein Risiko, wenn ihr so einen Brand aufbaut mit einem Begriff, der nicht geschützt ist. Und morgen kann euch einer verklagen, dass ihr euch umtaufen müsst. Oder reitet auf eurem Namen.
Genau, also das ist was, wo wir auch regelmäßig mal drüber diskutieren und überlegen,
wie wir damit machen, ganz ehrlich, weil wenn jetzt werdet ihr durch den Podcast ja weltberühmt, ja. Und dann habt ihr die Publicity umsonst rausgehauen, wollen ja morgen den Namen
ändern. Ja, man kann es, aber es gab schon öfter mal Unternehmen, die ein Rebranding hingelegt haben, was auch geglückt ist. Also wir glauben auch dran, dass sowas auch zum Vorteil, ja klar teuer, aber... Schauen wir mal.
Also wir haben ja, wir machen ja auch viel Social Media. Ich habe ja mittlerweile so eine Personal Brand und wir haben tatsächlich überlegt, dass wenn es hart auf hart kommt, wir werden jetzt verklagt, dass wir einfach das ausschlachten für Social Media und dann heißen wir halt nicht mehr Essence Garden, sondern Linas Parfümerie.
Oh mein
so wie
Gott.
Meine Accounts
ja,
quasi.
Ja, weil dein Instagram geht ja auch voll ab.
Ja, ja und wir haben gedacht, dass wir
du bist dann raus.
Ich bin raus.
Ja,
der Alte darf, der wurde wegdiskutiert. Ja.
Wenn das mit 30 Kühen immer klappt, heißt das auch Max IT-Bude. Ja, nehme ich auch raus.
Max IT-Bude. Oh, Scheiße.
Ich glaube, das schafft bei der Bank Vertrauen. Wo haben die ihre Software?
Oh Mann, ist das gut. Okay, das heißt aber, ihr habt auch schon einen Plan B. Wenn das
ja.
Okay, gut.
Also wir lassen das jetzt einfach so, wie es ist. Und wenn es kommt, dann kommt es, dann ist es so.
Das finde ich eher ist
unsere Devise.
Ja, durch Augen zu und durch.
Ja. Also
wer braucht schon einen Plan?
Genau, wir hatten generell immer, also wir leben generell so nach dem Motto, es kommt, wie es kommt. Also schon die ganze Zeit und bisher kam alles genauso, wie es kommen sollte. Und deswegen ist es was, wo wir sagen, okay, wir sind da vielleicht ein bisschen blauäugig und da sind so ein bisschen unerfahren in der Hinsicht. Da wir sind ja wirklich noch jung und vielleicht muss man da auch
wie
irgendwie...
Wie alt seid ihr?
Ich bin 27.
Ich bin 24.
Ach, krass.
Genau, und wir schauen mal, wie es kommt.
Schauen wir mal, was wird.
Kann ich bei euch auf der Homepage, was macht euch da, sage ich mal, so unique? Was ist euer USP? Das ist, kann ich da zum Beispiel auch irgendwelche Facts von mir eingeben? Dann kommt wie so ein IT-Berater raus.
Geil, ja.
Du brauchst das und das Parfüm?
Also arbeiten wir aktuell dran, da eine vernünftige Lösung mit einer KI eben zu bauen. Ja. Also generell würde ich sagen, wir sind sehr persönlich, also sowohl wegen ihrer Personal Brand, das versuchen wir aber auch im Online-Shop. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch so ein Alleinstellungsmerkmal auf der Produktseite, so eine Voicemail von ihr oder so eine Sprachaufnahme, wo sie den Duft erklärt.
Nein.
Ja, oder sagt, für wen ist dieser Duft? Und das sind so Dinge, die wir halt pflegen, wo wir
bei
sagen...
Bei jedem Duft ist das?
Ja, noch
das
nicht.
Ich kann da draufklicken und dann sagst du mir, das ist für den Mann ab Mitte 40, keine Ahnung, frisch geschieden und
und dann kommt Postbottle.
Nee, cool Water dazu.
Ja. Geil.
Genau, also wir versuchen möglichst viel dieses Persönliche, was wir über die Personal Brand aufbauen, auch in den Online-Shop zu packen, weil uns ist irgendwie, es gibt so viele Online-Shops, die auch Nischendüfte vertreiben, wo wir halt einfach sagen, wir wollen ein bisschen uns abheben und das machen wir über das Persönliche, weil alle Shops sehen irgendwie
auch. Aber selber mich tut ihr noch nicht, ein eigenes Parfüm rausbringen.
Nee, also ist was wir mit
Sicherheit. Du hast auch gerade schon wieder geguckt, als wäre das in der Mache.
Ja. Also wir wollen noch ein bisschen abwarten, bis die Community so ein bisschen größer ist. Mhm. Aber wir sind schon mit einem Parfümeur in der Planung. Also wir haben schon mal so ein bisschen.
Ja, weil das gibt's, das habe ich mal gelesen, gibt es in Paris ein. Mit dem gehst du Mittag und Abendessen, dann lernt der dich kennen und dann kreiert der für 60.000 Euro einen Duft für dich. Also, dann kannst du mal riechen und sagen, passt nicht und so weiter und so weiter. Und es ist dann dein, sagt er zumindest, dein spezieller Duft. Also, den er dann.
Ist er eine Nase? Weißt du das?
Wie meinst du eine Nase? Dass das ein Riecher ist?
Nee, also es gibt.
So wie der bei Süßkind. Das Parfüm.
Ach so, ja, stimmt, Süßkind, stimmt. Nee, eine Nase ist, also folgendes. Es gibt, jetzt bitte darf ich keine falschen Facts aussprechen. Es gibt, glaube ich, nur 5, also erstmal, was ist eine Nase? Eine Nase ist, glaube ich, eine Person, die aus einer Duftorgel alle Düfte identifizieren und aus jedem Parfüm alle also Themen nachbauen kann.
Gehör, hat den perfekten
genau,
Geruch.
Das perfekte, genau, der hat den, diese Person hat das den perfekten Geruch. So, jetzt kommt's aber. Dass es irgendwie hunderte, tausende Parfümstudenten weltweit gibt. Es gibt aber nur 5 Unis, glaube ich, davon 2 in Paris und weltweit dann halt folgedessen noch 3 weitere. Und es gibt aber irgendwie im Umkehrschluss nur unter 50 Nasen. Mhm. Also es gibt nur, oder lass es 20 sein, also irgendwie eine krasse Zahl. Und diese Nasen sind in der Industrie die gefragtesten Menschen überhaupt. Weil die riechen an deinem Joghurtbecher, die riechen an deinem Auto, wenn das Leder fertig ist. Die riechen an deiner Lederjacke. Überall, wo ein Geruch in der Industrie gebraucht wird, werden diese Nasen eingesetzt. Und deswegen die Frage.
Das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass das eine Mischung ist, dass der sich gut auskennt und wahrscheinlich den Mensch gut lesen kann. Weil der will ja was auf dich, was ihr gesagt habt. Ne? Das ist, da wird wahrscheinlich die gleiche Frage sein, willst du ein Alltagsparfüm, ist das, wenn du abends weggehst, ist das für die Oper, ist das keine Ahnung für was, ja. Also ich glaube, in die Richtung geht es eher, dass der dann für dich einen Duft entwickelt, der für dich, für den Anlass dann passt.
Ist ja Hammer. Aber wie viel soll das kosten?
Also damals ist schon eine Weile her, dass ich es gehört habe, 50 bis 60.000. Und dann kannst du immer nachbestellen, das ist natürlich dann billiger. Ich glaube, dann kostet so eine Bottle 5.000 Euro oder irgendwas.
50.000 Euro.
Ja, dafür, dass der halt mit dir da sich beschäftigt, an dir schnuppert. Ja, keine Ahnung, was er mit dir treibt. Ja, dann hockt er halt
drüber, der Typ manchmal.
Dann hockt er in seinem Labor und macht dann halt den da und dann sagt er, wahrscheinlich macht er immer das Gleiche, hat wahrscheinlich fertig in der Ecke.
Und jedes Mal kommt Postbottle. Ja,
wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich ist es der mischt Postbottle mit Cool Water, sagt er, es ist cool bottled.
Ist geil. Aber das finde ich ein krasses Geschäftsmodell. Warum, also wann kann man bei euch endlich eingeben, was man da so haben will? Weil diese Beratungsgespräche, die weiß ich ja sehr zu schätzen. Wenn ich dann sage, ich habe keinen Bock auf Zitrus, ich will was Schwerwiegendes, ich will was, was wie eine warme Decke über mich da fliegt. So es sind ja voll die Themen. Mhm. Da kannst du ja eigentlich mit einem gesunden, gesteuerten Algorithmus, musst du ja nicht mal mit KI machen, und da halte ich gerne danach mal mit unseren Programmierern. Du kannst locker ein ganz einfaches Machine Learning-Netz aufbauen.
Schreib ich in Claude.
Jetzt mal ohne Scheiß. Mit irgendwie 250 verschiedenen Korrelationen, Ausgangsfragen brauchst du irgendwie nur 40. Die kannst du runterkürzen, wahrscheinlich wegen Kausalitätsverhältnissen auf 10, und dann hast du 10 Fragen und hast eine geile Idee.
Ja.
Also das Tool existiert, also wir haben es gebaut vom Ding her, aber es ist dann so ein bisschen der Feinschliff. Also es ist eine KI im Hintergrund, aber da geht es dann so ein bisschen drum. Also ich mache das selbst, ich bin jetzt kein Profi, ich mache es auch mit Claude. Aber man kann die KI ja auch so ein paar fiese Fragen stellen, um da ein paar Sachen herauszufinden über die Datenbank und so weiter. Das ist so, da muss ich noch mal ran. Also das lass man halt.
Machen. Lass es gescheit. Kannst gerne danach mit unserem CTO mal kurz sprechen.
Genau, weil das ist so ein Thema, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, sowas live zu stellen, wenn es noch nicht safe ist. Ne? Also an sich die Beratung
es
funktioniert.
Es geht um Leben und Duft. Wie mische ich Meth? Und dann spricht die und sagt die dir. Ja. Das ist so krank. Oh Mann, das hat tatsächlich ja, so wurde ja ein System, glaube ich, gehackt jetzt von irgendjemandem, also nicht gehackt, sondern ein, ich weiß nicht, welcher Anbieter das war, aber ich glaube auf jeden Fall ein Anbieter, wo du investiert bist. Da haben die erst vor ein paar Wochen, haben die gesagt, okay, unser System ist fertig, es steht, es passt, haben es publiziert, und 48 Stunden nach Systempublizierung hat einer eine Anleitung für Methamphetamin aus dem Algorithmus rausbekommen. Tatsächlich. Zwar nicht direkt so, hey, so produzierst du Meth, aber über alle Bestandteile von Meth hat er alle Einzelbestandteile der Produktion und der Zusammensetzung bekommen über dieses Thema. Und so hackt man quasi auch KIs, indem du denen das raussaugst, was sie eigentlich nicht sagen dürfen. Oder ja, wenn du zum Beispiel, ja, gibt ja so andere Verhältnisse, wenn du zum Beispiel Drohbriefe schreiben möchtest oder wie kann ich die Person am besten beleidigen, dann schalten die ja ab. Und da kannst du umgehen mit gewissen,
krass,
mit gewissen Stimulationen der KI. Und das ist ja natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber naja, spannend auf jeden Fall, dass die dann eure Datenbank preisgibt. Und übrigens, das sind unsere E-Cars, das
sind unsere Margen. So viel sind auf Lager und ja, so ja, Geschichten. Genau.
Das wäre natürlich blöd. Okay, aber jetzt mal zurück zu dem Thema, ihr als Paar. Entscheidet ihr alles gemeinsam? Entscheidet, also nach was wird abgestimmt? Weil ich finde es ja irgendwie immer.
Wem geht die Firma zu welchen Teilen?
Oh, jetzt
also ich schiebe wieder rüber.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Soll sie beantworten?
Also, ich würde sagen, grundsätzlich entscheiden wir schon vieles zusammen. Aber der Luca ist jemand, der war vorher schon selbstständig.
Also, okay.
Ne, und ich war eine lost Studentin. So. Das heißt, klar, wenn er jetzt sagt, du, ich glaube, ich würde es eher so machen, vertraue ich ihm da schon ein bisschen mehr. Und dann machen wir auch oft das, was er will, leider. aber ich würde sagen, 80% entscheiden wir zusammen und 20%. Ich bin ja auch mit involviert, aber ich würde es anders machen. Ich vertraue ihm dann halt einfach.
Kannst du mal ein Beispiel geben, was so Themen sind, wo man sich dann drüber Gedanken macht, dass er einfach sagt, hey, ich habe das vielleicht schon mal gemacht, habe da ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Ist ja auch es gibt ja auch junge Menschen, die unseren Podcast hören, wo jetzt vielleicht auch nochmal der nächste Beziehungsstreit vorher noch ausgebrochen ist, vor dem Hören dieser Folge, wo es du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Und dann sagst du jetzt ganz nett, hey, manchmal hat er halt einen Plan und mehr Erfahrung. Das wird in 2 Jahren aufhören, da haben wir die gleiche Erfahrung, aber so nach dem Motto.
Also mir fällt nur spontan eins ein, und zwar durch das, dass wir so meine Personal Brand aufbauen. Ich poste ja, weiß nicht, 2 bis 3 Videos am Tag. Und
so viel?
Ich habe die, ja.
Also schneidest du die alle selbst?
Ja, das ist jetzt der Punkt. Also auf TikTok poste ich, da ist ja auch mein Account viel größer, da poste ich noch mal mehr als jetzt auf Instagram. Und er hat immer gesagt, du brauchst einen Cutter, weil ich saß Stunden am Schnitt, weil ich kann noch nicht gut schneiden, also das kann ich ja ehrlich sagen. Ich habe ewig gebraucht und er hat immer gesagt, du brauchst einen Cutter, such dir einen Cutter. Und ich wollte das nicht, weil ich immer dachte, die Person kann das nicht so machen, wie ich das gerne hätte. Ich wollte das nicht loslassen.
Ganz eher besser.
Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich wollte es einfach nicht, weil ich dachte, nee, und die nimmt dann andere Untertitel und andere Überschriften. Ich habe keinen Bock drauf. Mhm. Und dann irgendwann war es so, dass ich dann 2, 3 Tage nichts posten konnte, weil ich keine Kapazität habe. Und bei uns ist es so, wenn ich poste, machen wir Umsatz. Das ist einfach so.
Ist es echt so?
Ja. Krass. Ja. So, und da haben wir dann, hat es richtig gekracht. Und dann hat er gemeint, du suchst jetzt einen Cutter.
Voll richtig.
Ja. Ja. Jetzt sage ich auch im Nachhinein, und dann seitdem wir den haben, ist auch viel besser. Aber das sind so Sachen, da habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay, gut.
Ja. Aber so in so einen Cutter zu investieren, wenn man in Social Media aktiv ist, ist eine der wichtigsten Sachen, dass du mit dem Content selbst beschäftigt sein kannst und nicht mit der Arbeit um den Content herum. Ja.
Also ich glaube, generell ist bei dir so ein bisschen das Thema mit dem Abgeben. Ja, also ne, das ist halt, wenn man es erstmal selbstständig ist, es ist immer so ein Thema, dass man denkt immer, man kann es selbst am besten und man möchte alles selber machen und reißt die Arbeit an sich. Aber ich denke, ja, ein wichtiger Punkt ist halt auch, die richtigen Aufgaben auch outzusourcen, abzugeben. Und ja, das war halt was, wo ich durch meine Erfahrung in der Selbstständigkeit schon gelernt habe.
Was hast du davor gemacht?
Ich komme aus dem Immobilienbereich. Genau, klassische Immobilien. Und ja, das waren einfach so Themen, wo sie halt am Anfang lernen musste, aber ich glaube mittlerweile auch einen ganz anderen Blick dafür hat. Ja.
Das Immobilienthema hast du abgegeben und machst du nebenher?
Nee, mache ich nicht mehr. Ich habe es am Anfang, haben wir es parallel gemacht, weil wir eben auch nicht wussten, wie das Geschäft läuft. Ja, es war, wir wollten einfach so ein bisschen eine gewisse Sicherheit noch haben, ja, ein sicheres Einkommen. Und das habe ich dann, also im Herbst letzten Jahres habe ich das dann, also jetzt circa ein Jahr, vor einem Jahr habe ich das dann quasi aufgegeben und ja.
Was würdet ihr Carsten für einen Nischenduft empfehlen? Stellt ihm doch, ich würde jetzt mal gerne so für die Leute da draußen.
Ich würde es nicht hier, ich würde mich gerne mal vorbeikommen mit meiner Familie und würde mal gerne so eine Gruppenberatung machen.
Können wir ja machen. Wie würde so ein Beratungsgespräch aussehen? Nimmt mal den Carsten jetzt als kleines.
Aber den Max finde ich interessanter.
Ich habe doch schon meine Beratung.
Den kennen wir ja schon ein Stück weit. Okay, also bist du der Typ, der einen Duft das ganze Jahr trägt oder forever, so einen Duft, den du immer trägst? Oder hast du mehrere
eigentlich,
zu Hause?
Eigentlich ja, aber ich bin jetzt auf die Idee gekommen, nachdem ihr das gesagt habt, ob das nicht wirklich Sinn macht, anders bezogen.
Mhm. Oder vielleicht auch jahreszeitenbezogen. Im Sommer ein bisschen was Frischeres, was Leichtes, dann zum Herbst, Winter ein bisschen was.
Klingt logisch. Ne? Ich weiß, vielleicht will meine Frau, dass ich immer gleich rieche.
Ja, es gibt beide Möglichkeiten. Also du kannst auch ein Signature. Also
meine Frau sucht dann auch nur ein Parfüm.
Ja, funktioniert auch.
Was trägt deine Frau?
Versace.
Echt?
Glaub schon, ja. Oder schon eine Limo 5.
Echt jetzt?
Das anderes kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was die trägt. Was? Aber ich glaube, sie trägt ein Parfüm. Eins seit Ewigkeiten.
Echt? Mhm. Boah, ich trage ganz viele verschiedene.
Ehrlich?
Ja.
Ja, so je nach Stimmung, ne? Man ist ja.
Ist eine Frage, ist es nicht so, dass man immer gleich riechen will, dass man weiß, der Duft ist meine Frau und der andere Duft ist nicht meine Frau?
Aber irgendwann hört das, glaube ich, auch auf, dass du das Parfüm riechst. Also ich rieche mein Parfüm nicht mehr.
Genau, also irgendwann blendet bekannte Gerüche aus. Also es ist zum Beispiel auch, ihr habt uns jetzt vielleicht vorhin noch hier drin gerochen, ja, unseren Duft, ihr riecht es jetzt nicht mehr.
Mhm.
Ja,
weniger, das ist weniger.
Oder weniger, die Nase macht irgendwann zu. Ist das,
weil es nachlässt oder weil meine Nase besetzt ist, also weil die Rezeptoren zufüllen?
Ja, genau, die Nase blendet es quasi aus.
Du riechst ja auch den Geruch deines eigenen Hauses, nur wenn du lange aus dem Urlaub zurückkommst.
Ja.
Dann riechst du kurz.
Mir geht es bei Wein so, ich kann 2, 3, 4 verschiedene Weine erriechen, was das für ein Wein ist. Und dann hört es schlagartig auf und dann bin ich wie taub. Dann
vielleicht aber auch.
Ich habe ja riechen gesagt. Ich habe ja nicht dran getrunken. Ich rieche nur dran. Echt?
Okay.
Warst du schon dabei?
Tatsächlich, jetzt muss ich kurz eine Lanze brechen für meinen Freund. Achtung. Mhm. Wahre Geschichte ist wirklich passiert. Wir haben bei uns eine Weinverkostung gemacht und ich habe für mich damals sehr teure Weine geholt. Für ihn waren die damals billiges Gesöff quasi.
Nein.
Nein, auf jeden Fall hatten wir 6 oder 7 Weine. Und er hat an jedem einzelnen Wein die Traube richtig erraten, das Jahr um ein Jahr nach oben oder nach unten richtig erraten, die Region richtig erraten. Und beim Weingut hat er, glaube ich, 50% richtig gehabt. Weil es so ein Thema war, da war ein spezieller Bordeaux dabei und da hat er einfach das Nachbarweingut genannt. So krank ist dieser Typ unterwegs mit Wein.
Also du trinkst gerne Wein, ja?
Ja, aber das wollte ich damit sagen, das geht nur, also eine gewisse Anzahl und dann geht's gar nicht mehr, weil dann meine Nase quasi zu ist. Ich kann dann muss ich trinken und das geht dann auch nur eine gewisse Zahl, weil dann bin ich entweder besoffen oder auch da ist es dann so, man gibt ja auch, dass man es ausspuckt, ja, das ist aber ein Frevel, ja. Aber das kann ich auch nur bedingt, also es gibt ja Menschen, die probieren angeblich 100 Weine am Tag. Das könnte ich jetzt nicht. Ich werde nach dem 10. Wein bei mir alles tauschen.
Stimmt, das machen ja die bei den Wettbewerben.
Ja, ja. Und wenn sie da in Bordeaux sind, wenn die Jahrgänge verköstigt werden, ja, das ist ja Irrsinn. Und auf der Pro Italie oder Pro Wien oder wie immer die heißt, ja. Also, das kann ich nicht. Und Parfüm, ich kenne das nur so, dass man dann oft zwischendrin zum Beispiel, wenn man Parfüms probiert, an Kaffee riechen muss. Kaffeebohnen, weil das wieder neutralisiert angeblich. Deswegen werden ja auch Drogen im Kaffee geschmuggelt.
Ist das so?
Ja, der Hund kann das nicht erkennen, wenn Kaffee drauf liegt.
Gut zu wissen.
Mhm. Ja. Wir hatten mal. Ja, ist ein alter Trick.
Mega, jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch eine Anzeige wegen Weitergabe von.
Ein offenes Geheimnis.
Ja, weiß ich nicht.
Also, wenn irgendwas stinkt, Kaffee drauf.
Wespen fliegen bei angebranntem Kaffee weg.
Nicht wirklich, habe ich auch schon probiert.
Ja.
Ja, ein bisschen hilft's aber.
So, wir sind ziemlich weit gekommen mit der Beratung.
Also, sagen wir mal, ich bin für alles offen. Dass ich sage.
Stell mir doch die Fragen, die du auch
so. Jetzt hätte ich gerne einen richtig frischen, weil ich gehe jetzt in Urlaub, sommerlichen Duft. Ja. Dass wenn ich reinkomme, ja, dann Aqua di Mare. Ich möchte riechen wie eine Flasche Rosé und eine Meeresfrüchte-Etagere am Mittelmeer.
Okay, da sag ich.
Gebe ich mir ein Rosé über den Kopf.
Ja, okay, es gibt einen, den sehe ich, habe ich schon vor deiner Beschreibung an dir gesehen. Und zwar von Gritti, ist ein italienisches. Ja.
Krass.
Ist ein italienisches Dufthaus.
Finde ich gut.
Und die Italiener, die machen Düfte, die haben schon ein bisschen Charakter. Also ich finde, französische Düfte sind so ein bisschen runder, softer, sanfter.
Okay.
Und italienische Düfte sind sehr laut. Da kannst du auch manchmal so ein bisschen anecken.
Mhm.
Ja. Und,
das würde ich jemals anecken.
Das passt gar nicht zum Cast.
Nun, ich bin so soft wie.
Von Melo aus Lute ist ein grüner Teeduft. Mhm. Das heißt, der hat so ein bisschen was Herbes. Mhm. Du hast aber auch Pomelo, also was Fruchtiges mit drin, ein bisschen Süße. Der ist super frisch, sehr, sehr stark. Also einer der stärksten Sommerdüfte, die wir haben.
Mhm. Den rieche ich mir schon, bevor ich komme.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Okay, wenn ich Capri fahre, hinter mir denken Salou. Oh.
Ja, genau.
Boah, das ist der Erd.
Ja, genau. Und ich finde es sehr passend, oder?
Ja, aber da jetzt mal eine Frage. Weil zum einen habe ich mal gehört, dass auf jeder Haut ein Duft anders riecht.
Ja.
Das heißt, du empfiehlst jetzt, das kann sein, dass man bei mir drauf sprüht und sagt, wäre in der Theorie gut, aber weil meine Haut irgendwie, keine Ahnung was, funktioniert es nicht. Und das Zweite, was ich nicht wusste, was ich total interessant fand, dass ich einen Duft quasi, oder dass ich den eigentlichen Duft erst nach 2 Stunden rieche. Das heißt, jetzt komme ich zu euch, lasse mich beraten, denke, oh, ist der lecker. Bis ich daheim bin, sind 2 Stunden um, dann riecht er ganz anders.
Ja, das kann sein, tatsächlich. Also,
das ist aber schwierig für die Beratung.
Ja, deswegen ist ja das.
Oder kann ich rausriechen, wie der irgendwann mal schmeckt, riecht?
Kann man schauen. Also das, wir wissen ja, wie die Düfte am Ende riechen. Mhm. Das heißt, ich kann dir eigentlich rein theoretisch schon nach 10, 15 Minuten sagen, ob der Duft auf deiner Haut funktioniert oder nicht.
Cool.
Würde ich jetzt mal sagen.
Aber das heißt, das ist immer Quatsch. Du kriegst aus einem normalen Parfüm so einen Streifen, den sprühst du ein, wedelst damit rum und riechst dann und sagst, passt das zu mir? Ja oder nein? Ist ja eigentlich Quatsch, weil A, es ist nicht auf meiner Haut und B, riecht da erst in 2 Stunden richtig gut.
Ja, also das ist halt so ein klassisches Parfümerie-Ding, ne, auf den Streifen. Und genau. Dann, wenn er dir gefällt, nimmst du ihn halt direkt mit.
So ist es.
Ist bei uns, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, eher weniger so, sondern wir sprühen auch erst auf den Streifen, weil vielleicht gefällt er dir ja gar nicht. Mhm. Wenn du den dann auf der Haut hast, ist ja auch unglücklich dann. Mhm. Das heißt,
wir mal 7 Stück ausprobieren, über die Haut aus.
Ja, genau. das heißt, wir zeigen dir, sagen wir mal, 10 Düfte. Mhm. 2 davon gefallen dir, einen sprühst du links, einen sprühst du rechts auf. Und dann wartest du erstmal 10 Minuten und dann guckst du.
Okay.
Und dann gibt es manche Kunden, die möchten den dann direkt mitnehmen. Es geht auch. Also es gibt auch Düfte, die haben nicht so eine extreme Entwicklung. Wie gesagt, wir kennen die Düfte ja. Wenn ich aber weiß, ein Duft riecht in 2 Stunden komplett anders als jetzt, dann sage ich meinem Kunden auch, keine Ahnung, sprühe dir das mal auf, lauf mal 2-3 Stunden in der Stadt rum und dann kommst du wieder. Oder ich gebe dem halt auch diese Probe mit, dass er die wirklich mal 2-3 Tage den Duft tragen kann und dann kommt er wieder. Ja.
Finde ich gut. Das heißt aber Umkehrschluss, wenn ich jetzt schlau wäre und würde ein Parfüm machen wollen für eine Bioparfümerie, würde ich ihn so konzipieren, dass er am Anfang gut riecht und nach mir die Sinnflut.
Willkommen im Douglas.
Genau. Ich wollte den Namen jetzt nicht benutzen.
Was?
Ja, ist nein, aber es ist ja genau so, weil die arbeiten ja auf den ersten Moment und ihr habt ja den Long-Term im View. Also
ganz genau.
Also es ist, Düfte werden von den großen Konzernen tatsächlich so konzipiert, dass sie auf dem Papier gut riechen.
Genau. Und
dass
sind die ersten, günstiger wahrscheinlich.
Die sind günstiger, die nimmst du schneller mal mit und das darauf zielt das Ganze ab. Also da laufen ja auch, sag ich mal, Parfum. Klar, wird teilweise noch, kennt man so die Fläschchen und werden die Tropfen so zusammen, aber da läuft ganz, ganz viel über Analysen, über im Computer und was, ne? Und dieses auf dem Papier ist halt im Designerbereich, was die Masse abholen soll, natürlich ein viel größeres Thema als jetzt in der Nische. In der Nische geht es zum Teil auch um den Verlauf, dass du eben eine schöne Entwicklung hast über den Tag, dass der Duft dich auch mit auf eine Reise nimmt. Ja? Wir haben zum Beispiel Düfte, verkaufen wir als Alltagsdüfte, die haben in der Basisnote aber sowas wie eine Praline oder schöne Hölzer. Und den trägst du tagsüber auf für ins Büro und abends wird er dann so ein bisschen süßlich, so ein bisschen Amber, vanillig und dann kannst du den schön in den Abend tragen. So Sachen gibt es halt in der Nische. Das findest du im Designerbereich nur sehr, sehr selten. Es gibt auch gute Designerdüfte, ne? Ganz klar, aber in der Masse ist es schon so, dass in der Nische da schon ein bisschen mehr Wert auf das Handwerk
gibt. Und wie findet ihr das raus? Also probiert ihr dann jeden Duft aus und tragt den dann und riecht mal eine Stunde später nochmal dran und.
Ja, also wir, sag ich mal, bevor wir eine Brand aufnehmen, testen wir die natürlich schon. Ja, also wir testen die ganzen Düfte. Wir schauen auch von der Performance, ob die Düfte performen, ja, weil wir wollen auch keine Düfte verkaufen, die nach 2 Stunden verfliegen. Mhm. Ja, das ist auch, wenn du 200, 300, 400 Euro für eine Flasche ausgibst, dann erwartest du von dem Duft auch, dass er hält über den Tag. Ja. Mhm. Und da achten wir auch drauf, dass die Düfte halten, dass die sich überwiegend schön entwickeln. Ja, es kommt natürlich dann immer auf die Haut drauf an, auf den Typen. Aber genau, das sind alles so Faktoren, wo wir sagen, die
muss man immer vorbeikommen.
Ja, ich finde das auch so faszinierend. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich so, sagen wir mal so, ich rede jetzt gerade so, als ob ich da jeden zweiten Tag mal rüberlaufe.
Also so klang es für mich schon.
Ja, leider muss ich dir die Wahrheit sagen, Carsten, ich habe auch noch einen Job.
Ah, da war da was.
Und da war was und ab und zu.
Deswegen bist du auch so braun.
Wenn ich mal da bin. Ach, man darf nicht braun sein und einen Job haben. Ich glaube, das war bei den Rednecks war das früher die Erkenntnis, dass du gearbeitet hast. Je brauner, desto mehr gearbeitet.
Stimmt.
Vielleicht war ich auf dem Feld unterwegs. ich hab unsere Bits abgeerntet.
Sehr gut.
Nee, es ist schon ein besonderes Erlebnis, finde ich, wenn man zu euch kommt. Also das muss man euch lassen. Weil aber auch, ne, ich denke mal, weil es Inhaber geführt ist und weil ihr persönlich da seid. Und ich glaube, wenn ihr da für Heidelberg jemanden findet, der da auch so für brennt, der das auch so wieder verkörpern kann, glaube ich auch, dass Heidelberg da ein richtiger Erfolg ist. Aber ihr seid ja sowieso fokussiert auf Online.
Aber seid ihr beide in Mannheim oder ist einer in Heidelberg, einer in Mannheim?
Wir sind tatsächlich beide in Mannheim. Also in Heidelberg haben wir ein bestehendes Geschäft übernommen, haben auch die Mitarbeiter übernommen. Das heißt, an sich läuft Heidelberg ohne uns. Da stehen wir nicht im Verkauf, aber in Mannheim
nur. Weil es eins zu eins das gleiche Design und auch die gleichen Parfüms? Also es ist
nee, also in Heidelberg, das war tatsächlich ein ganz altes, eingesessenes Geschäft von einer, wie alt war sie? 70-jährige Dame, die hatte über Jahre ihre Kosmetikstudios gehabt, hier im Umkreis. Und die wollte dann in den Ruhestand. Wir haben das dann über einen Kontakt erfahren. Das heißt, wir haben in Heidelberg nicht nur Parfüm, sondern auch Kosmetik. Wir haben auch Kabinen, wir haben auch Kosmetikerinnen.
Ah, wow.
Ja, genau. Und wir haben quasi nur das Duftsortiment von denen ausgetauscht, weil das hat jetzt nicht so zu unserem Geschmack gepasst. Das haben wir ausgetauscht und halt ein bisschen renoviert. Aber grundsätzlich haben wir es eins zu eins zugelassen, weil wir auch die Stammkundschaft halt teilweise übernommen haben.
Das ist ja auch interessant. Wahrscheinlich hast du auch in jeder Stadt ein anderes Parfüm. Heidelberg ist ja, sage ich mal, von der Struktur ganz anders, wie man, also total kompetitiv, also das ist ja extrem akademisch und alles Mögliche. Ja, also,
Mannheim sind alle dumm.
Nee. Aber Mannheim ist ja mehr, sage ich mal, eine Arbeiterstadt, ist ja industriell geprägt. Heidelberg hat ja keine Industrie zum Beispiel. Ist ja sehr stark, größter Arbeitgeber ist die Uni, ja, Klinikum, viel Mediziner. Ja, viel Studenten, also ist auch viel studentischer als Mannheim. Ja, ist eine, also allein von der Historie, älteste Universität Deutschlands etc. ist ja eine ganz andere Stadt. Ja.
Genau, also wir merken das sehr stark. Also als wir das Geschäft übernommen haben, haben wir auch so ein bisschen, also das Geschäft ist in Neuenheim, in Heidelberg.
Wie heißt die Parfümerie?
Brückenparfümerie.
Wie hieß die?
Nee, das war nicht die Brückenparfümerie. Nee.
Einzige, die ich kenne.
Parfümerie Hermann war das.
Und jetzt heißt sie aber Essence Garden.
Genau. Also ja, unter unserem
Essenzgarten.
Namen läuft
das. Hermanns Essenzgarten.
Genau, und da merken wir schon sehr, sehr stark, dass wir in Heidelberg ein ganz anderes Publikum haben. Klar, auch durch diese Kosmetikbehandlung.
Ne, das ist ne?
Also die Kunden in Mannheimer sind deutlich entspannter, lockerer, da macht der Verkauf ein bisschen mehr Spaß als in Heidelberg, kann man so sagen. Also das ist schon ein Unterschied.
Du wirst wahrscheinlich in Frankfurt zum Beispiel auch eine andere Klientel haben, die sehr bankermäßig ist, die dann sagt, ich brauche mehr Business und so. Da verkaufst du auch andere Klamotten. Ja. Also das ist einfach so. Und deswegen wirst du auch ein anderes Parfüm verkaufen. Ja, oder jetzt in Stuttgart, keine Ahnung, die gucken mehr aufs Geld, da kriegst du halt über 5 Euro kein Parfüm verkauft. Also wird irgendwie so sein.
Ich distanziere mich von dieser Aussage.
Du hast jetzt über Stuttgart.
Mein Schwiegervater ist Schwob.
Ah ja. Ja.
Bitte?
Ehrlich?
Ja, der Frank kommt aus Orle. Aus Aalen kommt er.
Ja, ist das so ein Schwabe?
Der ist ein Schwabe, ja.
Ehrlich?
Ja. 100%, aber der ist definitiv
nicht geizig. Aber der spricht nicht Schwäbisch.
Der Frank spricht nicht Schwäbisch?
Ist das Schwäbisch?
Der Frank sagt zu, wenn der sagt, da ist was, oder das ist gut, das ist gut.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Echt jetzt?
Ja, der nuschelt so arg.
Das ist, sagt der Frank, das ist aber klasse. So redet der Frank, hä?
Okay, gut. Ja, also, achte ich mal das nächste Mal
drauf. Ja, achte mal drauf, der sagt immer, das ist.
Ehrlich?
Das ist. Ja, sagt er immer. Also war geil, ich liebe es. Es gibt wenig Dialekte, die ich so sympathisch finde wie Schwäbisch. Ich finde, Schwäbisch und Bayerisch sind die sympathischsten Dialekte. Ja. Finde ich immer geil und du wirkst nie inkompetent.
Ich dachte, ich finde nie jemanden, der den schwäbischen Dialekt gut findet.
Ich liebe Schwäbisch.
Geil, bist der Einzige.
Ja, ich finde das echt, ist ein sehr sympathischer Dialekt. Ich finde meinen eigenen Dialekt aus Mannheim, wenn ich mal mannheimerisch rede, finde ich nicht gut.
Ist schlimm, ne? Also wir sind beides Pfälzer, das finde ich noch mal schlimmer. Ja. So dieses Pfälzisch,
Kurpfälzisch,
aber... Ajo, wir können ja jetzt aufhangen, so zu reden. Also wir kommen aus Mannheim und wir machen den Podcast hier. Habt ihr mich verstanden? Ja, ajo, komm, reden wir mal so, wie wir reden hier. Ajo, klar. Nee, finde ich wirklich gerade krass, dass ihr in diese Richtung gegangen seid, weil es so ungewiss war. Also das finde ich gerade so witzig. Was habt ihr euch, wo habt ihr die Kohle her gehabt, dass ihr so ein Ding renovieren konntet? Also mal Spaß beiseite. Wenn jetzt hier gerade so ein paar ZuhörerInnen sind, die da so sagen, ja geil, ich mache jetzt auch eine Parfümerie, kostet das was?
Also vom Ding her muss man sagen, wir haben vom Ding her klein angefangen. Also der größte Kostenfaktor zu Beginn ist das Sortiment, weil du kaufst die Ware, du musst die erstmal einkaufen. Ja, du hast dann auch, du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme von dem Duft ein, von dem Duft ein, von dem Duft ein. Nein, du musst gewisse Mindestabnahmemengen für den Erstauftrag abnehmen von den Brands. Das heißt, du hast von jedem Produkt zwischen 4 und 8 Stück erstmal on Stock für den Start. Das war natürlich so der größte...
Kommission gibt's dann nicht?
Nee, nein, funktioniert nicht. Genau. Also du legst dir das erstmal alles auf Lager. Wir hatten so ein bisschen den Vorteil durch das, dass ich aus der Immobilienbranche komme, mit Handwerkern, Schreinern, also was den ganzen Umbau des Ladengeschäfts angeht. Ich glaube, da sind wir recht günstig mitgefahren. Das teuerste war wirklich der Online-Shop, wobei ich glaube, da sind wir auch noch relativ günstig gefahren.
Also was würdest du sagen, bis zwei Läden gestanden sind und bis der Online-Shop gestanden ist, ohne Ad-Spends?
Ja, es kommt drauf an, wie groß du starten möchtest. Also wir haben mit 17 Brands gestartet. Jetzt mittlerweile sind wir bei 45. Also wir haben es jetzt in den zwei Jahren verdreifacht, das Sortiment. Boah, ist schwierig. Also
ich glaube, insgesamt mit den zwei Stores waren wir circa bei 200.000.
200?
Ja, ich würde ja mehr sogar. Ja,
wo habt ihr das Geld hergehabt?
Also teilweise Eigenkapital, zum Teil aber auch finanziert dann.
Ja. Ah, ihr habt seid ja mit einem Businessplan zur Bank?
Ja.
Schön.
Ja.
Und das hat auch gut geklappt mit der Bank?
Das hat sehr gut. Also durch mein vorheriges Business, sage ich mal, kannte mich die Bank. Und
welche
dann
Bank bist du?
Bei der Feuerbank in Speyer.
Ah ja, cool.
Ja, genau. Und die kennen mich sehr gut und haben da Vertrauen gehabt in das Ganze. Und
sehr schön. Das ist cool.
Cool.
Das heißt, ihr hattet einen Businessplan, seid zur Bank gegangen, habt gesagt, Leute, das kriegen wir so hin. Habt aber auch Eigenkapital mitgebracht, habt ja auch bestimmt eine Bürgschaft abgegeben dafür, oder?
Für das Eigenkapital?
Nee, also eine Bürgschaft für den Kredit, für den Unternehmen.
Ja. Ach so, ja, natürlich. Genau, ja, genau. Ja, also wir treten als GbR auf, also wir haften so gesehen privat, sag ich mal.
Immer noch?
Immer noch, ja. Es ist jetzt auch tatsächlich überlegen, mit
zweiter Tipp,
umzuwandeln. Bitte
ja, zweiter Tipp.
Ja. Genau, das ist dann das Nächste, was wir wahrscheinlich dieses Jahr noch angehen.
Könnt ihr euch 50-50?
Mhm. Ja, genau.
Finde ich auch gut. Ich habe auch damals 50-50 mit Carsten gegründet und es war die beste Entscheidung. Einfach, okay. Man muss sich hinsetzen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Die meisten Unternehmensberatenden sagen immer, ey, mach einer 49, der andere 51. Ich sag immer, hock dich hin, bis eine Lösung da ist.
Ja.
Auch bei manchen Immobiliengesellschaften sind wir 25, 25, 25 und ab 3-1 wird's gemacht.
Mhm.
Ab 2-2 darf keine Entscheidung getroffen werden, 3-1 ist immer final.
Mhm. Ja.
Das finde ich immer ganz schön, dass man gezwungen ist, zu einer Lösung zu kommen.
Weil ihr habt jetzt 45 Düfte, davor habt ihr 27 gehabt.
17
Marken. 17 Marken, okay. Achso, pro Marke habt ihr schon verschiedene Düfte.
Genau.
Also wir haben gerade überlegt, wie viele Düfte habt ihr zur Auswahl?
Wir haben 450 Düfte
etwa. Okay, das ist schon viel.
Ja, also, ja, auf jeden Fall.
Was ist das Ziel? Reicht es oder gibt es eine Marke, wo man sagt, da müssten wir eigentlich hingehen, um es perfekt zu machen?
Also wir können es schon perfekt machen, wir können perfekt beraten. Ich denke, da geht es eher darum, halt online noch zu wachsen, online zu den größeren Playern noch dazu zu gehören. Mhm. Also das ist auch unser Ziel. Ja, wir wollen deutschlandweit zu den Top 3, 4, 5 gehören etwa. Und da muss das Sortiment so auf 800 Düfte auf jeden Fall hoch.
Was ich aber so spannend finde, ist, dass ihr gar nicht aus diesem Gewinnmaximierungspotenzial das Ganze antreibt. Zum Beispiel Carsten und ich hätten uns dann hingesetzt und gesagt, alles klar, wir müssen da versuchen, mehr Ad-Spends hier drauf und da Vollgas und dann halt kapitalistisch komplett auf dieses Gewinnmaximierungsthema. Aber ich merke so richtig, wie ihr aus dem Hobby heraus, wie das wächst. Und das finde ich so spannend, weil das war immer mein Beispiel, wenn man sich unterhalten hat, du kannst mit allem Geld verdienen, wenn es dein Hobby ist. Du kannst auch mit einem Blumenladen Multimillionär werden. Guck dir einen Blumenladen hier in Mannheim an, der das auch geschafft hat, der ist bei euch gerade um die Ecke.
Mhm.
Und das ist es mit der Passion. Das finde ich bei euch mega. Und das ist auch ein sehr seltener Tipp, den wir so noch nicht abgegeben haben, außer mal mit dem Olli, der das ja alles auch gar nicht so gut interessiert hat und der einfach nur seinen Job geliebt hat. Scheiß auf Businessplan, scheiß auf Großpläne der Gewinnmaximierung. Wenn es Spaß macht, läuft's. Das finde ich cool, muss ich sagen. Auch diese Hürden, die zum Beispiel im Zuge einer Due Diligence, wenn ihr irgendwie Anteile verkaufen wollt oder sonst was, da wird einer sagen, die Marke ist nicht geschützt, das geht, das ist, was? Hä?
Genau, also das
aber das finde ich so cool.
Wir entscheiden viel aus dem Bauch heraus. Bisher hat es gut geklappt, ja. Und das hindert uns jetzt auch nicht daran, also durch das alles geklappt hat, machen wir auch so weiter, ja. Klar, wir wachsen, wir werden professioneller, auch, sag ich mal, unseren ganzen, wir versenden alles selbst, ja. Das ist auch so ein Thema, wir haben am Anfang verschickt, das wollt ihr nicht wissen, wie lange wir für ein Paket, wir hatten aber auch die Zeit, wir hatten nicht viel Bestellung, deswegen war das alles sehr semi-professionell und, sag ich mal, mit unserem Wachstum, was wir jetzt die letzten Monate erreicht haben, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie können wir die Prozesse optimieren. Also wir wachsen da so ein bisschen rein in das Ganze. Wir haben nicht
viel heute. Wie viele Versendungen am Tag habt ihr?
Muss ich jetzt mal 60?
Pro Tag?
Ja.
Okay. Montags mehr, Freitag weniger?
Nee, gar nicht. Also montags ist schon mehr, weil wir natürlich samstags, sonntags nicht verschicken. Dadurch staut sich da halt ein bisschen was an, aber so im Schnitt würde ich schon sagen, ja.
Für den Anfang richtig gut, finde ich. Für so Parfüms, überlegt ihr
mal. Ist natürlich viel, sag ich mal, der Abfüllungsanteil ist recht hoch, ja.
Weil ihr runterbrechen müsst, ne?
Genau.
Selbst händisch.
Genau, dafür ist halt die Marge sehr, sehr attraktiv bei den Abfüllungen, ja, weil wir die natürlich auf dem Milliliterpreis viel höher anbieten als jetzt ein 100ml-Flakon. Also diese Abfüllungsgeschichte ist schon recht, macht schon Spaß, ja, wenn man sich denn die Gewinne anschaut. Und dann geht es eben darum, einen geringen Einstieg zu schaffen, dass der Kunde sagt, okay, ich gebe jetzt mal 15 Euro, 20, 30, 50 aus. Dann teste ich den Duft und dann, wenn er mir gefällt, schaffen wir halt Anreize über ein schönes Packaging, über eine schöne Grußkarte, Dankeskarte und so weiter, dass der Kunde dann den Duft auch wieder den Vollflakon bei uns kauft. Ja, das ist halt ein ganz cooler Einstieg. Ohne das wird es deutlich schwerer machen, online einen 200, 300 Euro Duft zu verkaufen. Ja.
Krass. Was wäre euer Tipp an Menschen, die gründen möchten, die auch Erfolg im Unternehmertum, im Selbstständigen haben wollen?
Willst du nicht?
Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, einfach machen, nicht so viel denken.
Hör ich auch raus bei euch. Einfach machen, also, finde ich geil. Ist ein geiler Tipp, ist so.
Ich denke mir halt, es kommt alles so, wie es kommt. Und wenn es nicht sein soll.
Ja. Max muss morgen einen Vortrag halten.
Nee, ich halte morgen keinen Vortrag. Doch. Ich werde da morgen einfach, kurz, sorry für die Unterbrechung. Wir sind morgen eingeladen, irgendwie vor, keine Ahnung, wie viele Schüler? 500?
Ja, irgend sowas.
So 500 Schülern müssen wir irgendwas erzählen. Und dann sag ich der Sarah, was müsste ich da erzählen? Keine Ahnung, ich frag den Veranstalter mal. Wer Veranstalter, was sollen die erzählen? Ja, warum die gegründet haben, so. Und ich so, Ja, soll ich mich da jetzt hinstellen und, Achtung, halbe Stunde? Soll ich mich da eine halbe Stunde? Ja, ich habe die Firma gegründet dann, klasse, und einen Monolog halten. Dann habe ich gesagt, die sollen mir einfach, das habe ich für uns organisiert, ich brauche 3 Handmikrofone und ich gehe selbst durchs Publikum und gebe den Kindern dann die Mikrofone und sage, du, wenn du eine Frage hast, einer muss jetzt da was rausnehmen. Das muss ja irgendwie ein Gespräch ergeben. So machen wir das morgen.
Ja, wusste ich noch gar nicht.
Doch, habe ich mal für uns so entschieden. Wir beide setzen uns da morgen hin, machen Podcast
50-50, ihr merkt, wie das läuft.
Ja, ja. Wir wollen was machen.
Finde ich gut.
Oder setzt du dich heute Abend noch hin, machst mit Claude eine Präsentation?
Ja, klar. Jetzt auf dem Heimweg, hey Claude, bau mir was für 311-jährige Kinder.
Oh, ist das spannend. Oh, gut. Okay, sorry, nochmal zu den Themen. Also einfach machen, finde ich, habe ich auch bei euch komplett rausgehört.
Ja, ich glaube, was auch, was ich zum Beispiel von ihr gelernt habe, ist dieser Satz, was sie jetzt immer sagen, es kommt, wie es kommt. Also, dass man auch dran glaubt, dass Positives geschieht. Also ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Ich arbeite so nach dem Motto, ohne Fleiß kein Preis. Sagt man das so?
Ja, ne?
Ja, doch. Genau, und sie ist eher so der Typ, der sagt, hey, so ein bisschen, ich glaube daran, dass Positives geschieht. Ich glaube daran, dass es funktioniert. Das
ist ein Mantra.
Genau, und das habe ich zum Beispiel von ihr gelernt. Ich bin davon mittlerweile auch sehr stark überzeugt. Also ich habe gelernt, positiv zu denken und nicht nur zu machen, sondern auch mal wirklich dran zu glauben und zu sagen, hey, das wird und irgendwie, ja.
Aber du hast gerade eben richtig gesagt, es ist die Mischung, also dran glauben, allein hilft ja auch nicht. Ne? Du musst auch was machen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt mit dem Luigi und dem Lottoschein. Ja? Und das ist genau dieses Phänomen. Ja? Das bringt dann nichts, wenn ich nur hinhock und sage, du glaubst dran.
Ich werde Lotto gewinnen, ohne es zu spielen.
Du musst es spielen. Ja. Nein, genau. Ja. Luigi ist 30 Jahre in die Kirche, hat zu Gott gebetet, er möchte im Lotto gewinnen. Und irgendwann hat Gott zu ihm gesprochen und hat gemeint, fühl halt mal einen Lottoschein aus. und das ist genau das. Ja? Also, weil die Leute immer denken, na, wenn ich auf die Couch hocke und glaub dran, ich werde reich, dann werde ich reich. So funktioniert es nicht. Also, ja, funktioniert nicht. Es funktioniert, wenn du sagst, ich glaube dran, aber dann musst du auch was machen. Ja, also die Kombination ist es meiner Meinung nach. Und das ist genau das Gleiche. Wir hatten letztens den Moda, einen super Golfspieler, der auch gesagt hat, ich habe beim Golfen, ich bin ein schlechter Golfer, so 1-2 Löcher, da gehe ich schon hin und sage, ich hasse dieses Loch und ich werde es wahrscheinlich streichen. Also so schlecht spielen, dass ich keine Punkte kriege. Und dann sagt er, klar wirst du streichen, weil du gehst natürlich hin, ja, und bist schon so negativ, aber stell dir doch mal vor, du triffst den Ball, der fliegt dahin, da kommt er auf, machst du weiter. Das wird vielleicht nicht gleich funktionieren, aber es ist die viel bessere Einstellung. Ja, und das ist genau, was ihr sagt. Die Kombination macht's halt aus. Dass du vielleicht auch ein bisschen trainierst und sagst, okay, ich möchte jetzt den Ball so und so spielen, aber ich glaube dran, visualisieren, sich das vorstellen. Mhm. Wir sind da beide sehr, sehr, sehr große Fans davon. Ja. Und ich glaube, auch dann bist du wirklich erfolgreich, wenn du dran glaubst, aber auch was dafür tust.
Ja, genau.
Also man kann Glück fast erzwingen.
Glaube ich auch. Da gibt es auch, Gab es doch ein Interview bei den Bayern oder sowas, ne?
Bei den Bayern.
Ja, bei Bayern München hatte doch irgendeiner gesagt, Mensch, so viel Dusel und sonst was. Mhm. Und dann hatte, glaube ich, Uli Hoeneß geantwortet, stimmt, das war Dusel, mhm, und hat dann alle Meisterschaften, mhm, von jahrzehntelang, mhm, aufgezählt, mhm, hat die Trainingsstunden mal vorgelesen, die die Jungs auf dem Platz haben. Stimmt, das war Dusel, hab's vergessen. Mhm. Ist irgendwie sowas. Es ist auch so, wenn du viel machst, dann kann auch viel bei rumkommen. Klar kommen immer harte Zeiten, aber das finde ich spannend. Ich finde eure Geschichte wirklich inspirierend, weil es sowas, sowas Spielerisches hat, sowas nicht so Verbissenes. So, mhm, go with the flow. Ja. Deswegen finde ich es schön.
Was ist jetzt für euch der nächste Step? Also ganz klar Fokus auf Online, denke ich mal.
Genau,
Zielgruppe,
ja,
ist eher,
ja,
jünger.
Genau, Zielgruppe sind, sag ich mal, 15 bis 30 etwa, mhm, plus minus.
Fuck, ich bin raus.
Auch eher Männer als Frauen.
Bist du auch mal raus. Mehr Männer als Frauen?
Ja, definitiv.
Das ist ja krass.
Also bei
sind
uns
Männer parfümaffin?
Ja, durch dieses Nischenthema. Von seit Corona.
Bis 30 wollen die alle wieder Pfau im Club rumlaufen. Mhm.
Genau.
Argument, ja.
Und dann sind Männer ja auch eher so diese Jäger und Sammler, also auch diese Sammelleidenschaft. Ja, das ist auch, mhm, bei unseren Kunden, die bauen sich eine Kollektion auf. Die haben nicht nur ein Parfum.
Aber haben Frauen nicht auch Sammelleidenschaft? Handtaschen, Uhren, Schmuck, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, da ist noch Potenzial bei den Frauen. Also wir haben auch
Parfümbereich, sagst du,
ja, von euren
Kunden. Also Männer sind eher die mehrere Parfüme, Mehrzahl von Parfüm.
Parfümieris.
Parfümis. Also Männer sammeln das stärker als Frauen.
Ja.
Also euer klassischer Kunde hat keine Ahnung, wie viele Düfte?
10 bestimmt schon.
Boah.
Aber das ist Minimum.
Minimum?
Ja, ja, wir haben auch Kunden,
benutzt er die oder hat er die nur rumstehen zum
Anfassen? 1000 Düfte. Mhm. Aber die gehen, werden auch alle schlecht irgendwann.
Nicht unbedingt. Also klar, ja, die können schlecht werden, aber man muss sie einfach richtig lagern. Also man darf die nicht ins Badezimmer stellen. Am besten irgendwie in den Kleiderschrank rein, noch in der Verpackung drin und dann passiert da nichts.
Stimmt, und deswegen sind die Montal-Düfte auch in Aluminiumgefäßen, ja, dass die länger halten.
Ja.
Licht macht Parfüm kaputt.
Genau.
Licht.
Ja, und
das heißt, je heller der Flakon und durchsichtiger, desto schlechter.
Ja, wenn, ja, er in der Sonne steht.
Genau, wenn er in der Sonne steht, ja.
Nichts wird gut, wenn es in der Sonne steht.
Boss Bottle ist durchsichtig, glaube ich, ne?
Aber steht bei mir im Kleiderschrank.
Nein, tut es nicht.
Nein, ich hab's in Alibert, da steht's drin.
In Alibert? Boah, Alibert, das ist so geil, dass du
Alibert. Dass du das Wort kennst.
Ja klar, jeder kennt einen Alibert, oder?
Ihr wisst nicht, was ein Alibert ist, oder?
Ich kenne das Wort, also ich kenne das Wort, aber keine Ahnung, was es ist.
Ein Alibert? Das ist ein
Badschrank.
Das ist ein Badschrank, den du aufmachen kannst mit Spiegel vorne dran und mit Türen.
Ach so.
Ja, ist ein Alibert. Okay. Wisst ihr, was ein Ottoman ist?
Nee.
Aber jetzt.
Du weißt es, oder?
Ja klar, ein Stuhl.
Das ist ein kleiner Hocker,
wo du dann eher, ne? Sofort,
ja, nee, das ist eher eine Chaiselongue, würde ich sagen. Aber so ein Ottoman ist so ein Ding, wo du wird zu einem Sessel dazukommt. So ein kleiner Hocker, wo du deine Füße drauf machst.
Ja. Hier lernen wir noch.
Ja, ist geil. Ne? Aber schön, dass ihr, also wir müssen auch auf die Zeit achten. Ich krieg meine Blick. Ach du Scheiße, es ging wirklich schnell rum.
Ich muss zum Kraftmager.
Du musst. Also, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr auf unseren Parfümbesuch.
Ich komme vorbei, ich bin so gespannt.
Carsten, ja, kommt vorbei.
Dann kriegst du auch einen Duft für Krav Maga. Passend,
ehrlich?
Ne, dass du den Gegner schon so umhaust, ja, mit deinem Duft.
Das ist, ja, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Natürlich. Weißt du, was Krav Maga heißt?
Gehört doch zum allgemeinen Vokabular.
Ist das so? Okay, ich brauche Krav Maga.
Krav Maga und ich.
Ich bin extra für den Boden. Ich brauche Skunk, dass der Gegner gleich kaputt ist.
Oh,
das Deo für alle, die gerne allein sind.
Carsten hat das letzte Wort.
Jawohl, stay hungry und riecht gut.